Live after Lehramt.
Es geht ganz oft um Trauerprozesse in der beruflichen Neuorientierung. Und letztlich trägt man da etwas zu Grabe, nämlich die Vision eines Lebensentwurfes, die man vielleicht Jahre oder Jahrzehnte hatte, in die viel reinprojiziert wurde, in die auch viel Zeit, viel Geld, viel Emotion geflossen ist. Und es wäre doch so schön gewesen, wenn das aufgegangen wäre.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, heute möchte ich dich mitnehmen in unsere Erfahrungen aus der Begleitung von Lehrkräften in ihrer beruflichen Veränderung und möchte dir ein Modell an die Hand geben, anhand dessen auch du dich in deinem Veränderungsprozess verorten kannst. Es wird dir vielleicht einige Aha-Erlebnisse bescheren und dir im besten Fall auch Zuversicht vermitteln, dass deine Situation erstens veränderbar ist und sich auch dein Empfinden verändern wird. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, jetzt wo du hier zuhörst, an dem du an deinem Beruf zweifelst, an dem bestimmte Irritationen schon aufgekommen sind, an dem du durch bestimmte Frustrationen auch schon gegangen bist. Sonst wärst du sicherlich nicht hier bei diesem Podcast gelandet, denn ich gehe davon aus, du möchtest an deiner beruflichen Situation etwas verändern bzw. hinterfragst den Lehrberuf an einigen Stellen kritisch. Wenn wir den ersten Kontakt mit Kundinnen und Kunden aufbauen, beziehungsweise sie zu uns kommen, dann sind sie oft an einem Punkt, den sie vielleicht rückblickend als einen Tiefpunkt in ihrem Leben bezeichnen würden. Ein Punkt, an dem sie maximale Ohnmacht empfinden, an dem sie Scham empfinden, dass sie selber ihr Problem nicht lösen können und sich jetzt Hilfe und Begleitung suchen müssen. Ja, ein Punkt, an dem sie selber von ihren Kompetenzen nicht überzeugt sind und oft das Gefühl haben, das Leben hat ihnen einen gewaltigen Dämpfer versetzt. Und dieser Punkt in ihrem Veränderungsprozess ist auch sehr nachvollziehbar und man kann ihn sogar theoretisch mit einer etablierten Veränderungskurve verorten und nachvollziehen. Das möchte ich dir heute vorstellen. Ich spreche über die Change-Kurve von Elizabeth Kübler-Ross und Richard K. Streich. Vielleicht klingelt es jetzt bei dir bei dem Namen Elizabeth Kübler-Ross. Oder Elisabeth Kübler-Ross, denn eigentlich ist es eine Schweizerin, die in den 50er Jahren in die USA emigriert ist. Es ist eine Psychiaterin gewesen, die sich vor allen Dingen mit dem Thema Tod und dem Thema Sterbende sehr intensiv befasst hat. Vielleicht kennst du auch ihr Buch, das wirklich sehr, sehr verbreitet ist, so ein All-Time-Bestseller, The Five Regrets of the Dying, fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Vielleicht hast du das auch schon mal auf Social Media gesehen. Das wird gerne rumgereicht und geteilt. Solche Infografiken mit den fünf Dingen, die Sterbende bereuen. Um es ganz kurz zu machen, bereut wird natürlich das, was diese Menschen in ihrem Leben nicht getan haben. Und es wird in der Regel nicht bereut, was sie getan haben. Darum wird das sehr gerne verwendet in dieser Chaka-Chaka-Coaching-Branche. Tu es, sonst bereust du es, dass du es nicht getan hast. Ja, hier geht es eben um eine der berühmtesten Sterbeforscherinnen weltweit. Elizabeth Kübler-Ross ist dann in den 70ern so ein bisschen in die Spiri-New-Age-Branche abgedriftet. Und das tat ihrem Ruf letztlich rückblickend nicht so gut. Aber das, worüber wir hier heute sprechen, die Change-Kurve, die ist total etabliert im Change-Management und da können wir eigentlich auch nicht dran rütteln. Ich habe jetzt gerade schon geschildert, oft, wenn Personen zu uns kommen, sind sie an einem gewissen Tiefpunkt, subjektiv empfundenen Tiefpunkt in ihrem Leben und du ahnst es, ja, der ist Teil dieser Change-Kurve. Ich möchte dich jetzt einmal mit durch die sieben Phasen nehmen. In manchen Darstellungen sind es auch 6 Phasen, in manchen Darstellungen variieren die Bezeichnungen ein klein wenig, aber die Phasierung ist im Groben eigentlich immer die gleiche. Ich möchte dich einmal mit durchnehmen, um dir zu erleichtern, dich in diesem Prozess zu verorten und dir auch die Wichtigkeit, den Stellenwert der einzelnen Phasen vor Augen zu führen. Denn wir können das spannenderweise im Coaching sehr gut beobachten, in welcher Phase sich eine Person gerade befindet, und es muss entsprechend unterschiedlich begleitet werden, weil das Problembewusstsein und auch die emotionale Akzeptanz sehr variiert zwischen den Phasen. Wir sprechen hier jetzt natürlich über eine Visualisierung, und es ist immer schwierig, wenn man einen Podcast hört, ohne diese Visualisierung zu sehen, das vor seinem inneren Auge entstehen zu lassen. Ich hänge dir in den Shownotes deswegen einen Link an, unter dem du eine Visualisierung findest. Ich möchte dir das aber gerade ganz grob beschreiben, damit du das in etwa vor Augen hast. Stell dir ein Koordinatensystem vor. Hast du sicherlich noch vor Augen, wie so ein Ding aussieht. Das hat eine X-Achse, das ist die horizontale, und eine Y-Achse, das ist die vertikale. So, jetzt wird dieser Rahmen aufgespannt, dieses Koordinatensystems. Und da finden wir jetzt eine Zickzack-Kurve drin. Die sieht in etwa aus wie ein geschriebenes W. Also es geht erst runter, dann geht es wieder rauf. So eine Zacke nach oben, dann geht es runter, ganz tief, noch tiefer als die erste Ausbuchtung nach unten, und dann geht es wieder rauf. Hast du das vor Augen? Ein Koordinatensystem mit einem W. Die erste Zacke geht nach unten, die zweite nach oben, und die dritte Zacke, die wieder nach unten geht, die geht tiefer als die erste, um dann wieder hochgehen zu können. Ich glaube, das kann man sich jetzt so ganz gut vorstellen, ne? Was ist jetzt die X- und die Y-Achse? Die X-Achse ist einfach erstmal nur eine Zeitachse, denn das ist ja ein Change, ein Veränderungsprozess über einen gewissen Zeitraum, wo es dann eben so hoch und runter geht. Was ist jetzt die Y-Achse? Was geht da hoch und runter? Das ist spannenderweise die wahrgenommene Kompetenz. Also, wie kompetent fühlst du dich an welchem Punkt dieser Kurve? Du siehst, es gibt 2 Ausbuchtungen nach unten. Das heißt, es gibt 2 Phasen, wo du dich sehr inkompetent fühlst, vielleicht deinen Aufgaben nicht gewachsen, entmutigt, und da geht auch deine Produktivität nach unten. Dann gibt es eine Phase, da geht die Produktivität nach oben. Das ist so die Mitte dieses Ws, ne? Und am Ende geht es auch wieder nach oben. Das ist das, wo wir hinwollen. Da geht das Kompetenzerleben und auch die Produktivität wieder nach oben. Das wäre eine bewältigte Change-Kurve, ein bewältigter Change-Prozess, in den wir natürlich unsere Kundinnen und Kunden sehr gerne entlassen und auch wirklich beobachten, dass diese Kurve wieder nach oben geht und so eintritt. Okay, wir starten mit der ersten Phase, und das ist der Schock. Das Schockerleben. Das heißt, für viele unserer Kundinnen und Kunden, sie sind in den Lehrberuf gestartet, da war ihr Kompetenzerleben vielleicht so auf der Mitte der Y-Achse. Nur sie sind aus der Ausbildung rausgekommen und waren dann erstmal neugierig auf ihren Lehrberuf. Und irgendwann im Lauf ihrer Berufsbiografie kam es zu einem Schock. Entweder graduell oder ganz plötzlich. Das kann jetzt sein, dass es die wachsende Ernüchterung im Lehrberuf ist, die einen immer weiter entfremdet hat. Das kann sein, dass das dieser berühmte Praxisschock nach dem Referendariat ist. Ja, und das versetzt einem erstmal einen Dämpfer. Jetzt sehen wir wieder, wie dieses W in seine erste Ausbuchtung nach unten geht, ne? Erlebte Kompetenz niedrig, denn man merkt, oh wow, ist irgendwie alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich fühle mich überfordert. Ich weiß nicht, wie ich das hier gerade einsortieren soll. Ich merke, ich kann das auch irgendwie gar nicht so richtig. Ich bin dem nicht gewachsen. Kompetenz erleben erstmal niedrig. Was folgt auf diese Phase? Wie sollte es anders sein? Das ist die Verdrängung. Verdrängung, Verneinung, Ablehnung. Also, das kann doch nicht sein. Ich beweise mich jetzt hier dieses Empfinden, was ich da habe, das stelle ich jetzt erstmal weit nach hinten. Die anderen schaffen es doch auch. Ist doch auch ein toller Job. Wäre doch wohl gelacht, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe. Eigentlich ist es doch sogar ein Traumjob. Von daher gebe ich jetzt hier Gas. Ich ziehe das Ding durch. Ich werde jetzt zum guten Lehrer. Klar, ist ein bisschen überfordernd hier und da, aber das kriege ich schon gewuppt. Und in dieser Phase steigt deine Produktivität, du haust so richtig rein, das kennen bestimmt ganz, ganz viele Lehrkräfte nach diesem initialen Schockerlebnis, dass man da dann erstmal in den Performance-Modus geht und sich so richtig abrackert, Überstunden zieht und wenn man gefragt würde, auch sagen würde, ist ein Traumjob, richtig toll, ich gehe gerne in die Schule, ist auch hier und da anstrengend, aber ich hab's im Griff. Vielleicht, wenn du von hier auf deine Historie zurückguckst, vielleicht kannst du diesen Zeitpunkt sogar verorten. Vielleicht hast du auch Kolleginnen und Kollegen vor Augen, die genau in dieser Phase sich befinden, die abliefern, zu den Leistungspferden der Schule gehören und auch Kritik so gar nicht an sich ranlassen, die also ein eher unausgewogen kritisches Verhältnis zur Schule haben und es wenig zulassen können, dass da eben auch Kritikpunkte in Schule sind. Die sind eben in einem Zustand der Verneinung, einem Zustand der Ablehnung. Das darf nicht sein. Schwäche darf nicht sein. Und vielleicht hast du auch meine vorletzte Folge gehört, dieses Podcasts. Da habe ich über Dissoziation gesprochen, also die Abspaltung von seiner eigenen Emotionalität, von seinen eigenen Bedürfnissen. Und es kann durchaus sein, dass das koinzidiert. Also, dass du in dieser Phase der Performance, der Verneinung, der Verdrängung besonders intensiv ablieferst, unter anderem auch deswegen, weil deine Psyche als Bewältigungsmechanismus in die Dissoziation gegangen ist. Du nimmst deine Bedürfnisse und Emotionen einfach weniger wahr und bist in diesem Verdrängungsmodus. Kann ja sein, dass der jahrelang anhält und für einige wird der vielleicht ja auch dauerhaft anhalten. Wir unterhalten uns jetzt über die Lehrkräfte, bei denen dieser Modus nicht dauerhaft anhält, sondern bei denen das kippt in eine Phase der Frustration und irgendwann auch der Einsicht, ich bin mit diesem Beruf doch irgendwie nicht zufrieden. Er ist belastend. Ich fühle mich dem nicht gewachsen. Auf Dauer schlaucht das. Und die Strategien, die ich ausprobiert habe, die sind ausgeschöpft. Damit konnte ich nichts zum Positiven verändern, zumindest nicht dauerhaft. Das ist für mich energetisch nicht bewältigbar. Also es ist wirklich eine Phase der Ernüchterung, der Frustration über sich selber, der Ratlosigkeit, weil die eigenen Strategien langfristig doch wohl nicht die richtigen zu sein scheinen und dann eben der rationalen Einsicht, oh, hier stimmt was nicht, hier muss ich was ändern und irgendwie kann ich mir das Problem auch nicht mehr wegreden. In unserem Graphen wären wir jetzt auf Talfahrt. Die erste Talfahrt war der Schock, dann kam die Zacke nach oben, in unserem W, die Verneinung und jetzt geht es so richtig auf Talfahrt. Die zweite Ausbuchtung des Wehs nach unten ist tiefer als die erste. Es geht über die Frustration und die Einsicht, dass dieses Problem nicht mehr wegzureden ist, in ein absolutes Tief. Und das ist das Tief der Depression, auch genannt das Tal der Tränen. Also ein Punkt, wo man wirklich sagt, wow, so schlecht ging es mir lange nicht. Ich bin an einem Tiefpunkt meines Lebens angelangt. Ich fühle mich inkompetent, mein Problem zu lösen. Ich fühle mich ratlos. Ich habe einen sehr pessimistischen Ausblick auf die Dinge. Ich weiß nicht, wie ich dieser Situation Herr oder Herrin werden soll. Und dieses Tal der Tränen kann wirklich Ohnmachtsgefühle auslösen und auch den Eindruck erwecken, dass diese Situation nicht veränderbar sei. Man steckt also wirklich fest. Gleichzeitig sei gesagt, dass diese Phase einen zentralen Stellenwert hat, einen sehr wichtigen Stellenwert, dass nämlich oft es diese Phase geben muss, um zu einer emotionalen Akzeptanz der Situation zu kommen. Denn sonst gibt es immer wieder diesen Loop zurück in die Verdrängung, in die Verneinung. Nein, ich krieg das Problem doch noch mal in den Griff. Das Problem besteht gar nicht. Ich bin das Problem. Ja, und dieser Loop wird immer weiter andauern, wenn nicht diese wirkliche Tiefschlagphase kommt, die einen zur Akzeptanz bringt. Es ist also ganz wichtig, die zu durchlaufen. Und falls du dich jetzt gerade an diesem Punkt befindest, dann gibt es zumindest ein Gutes an dieser Situation, dass sie dich nämlich zum Innehalten bringt und zum Entwickeln einer Basis, um Lösungen angehen zu können. Denn das ist für viele Personen der Punkt, an dem sie darüber nachdenken, sich Hilfe zu holen, sich Begleitung zu holen, weil sie gesehen haben, meine eigenen Strategien laufen ins Leere. Ich fühle mich gerade maximal inkompetent. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und das bringt letztlich dann in die Handlung. Und ich habe dir gerade zu Eingang schon geschildert, an welchem Punkt oft Kundinnen und Kunden sich befinden, wenn sie mit uns ein Erstgespräch zum Beispiel fühlen. Da ist oft dieses Tiefpunkterleben, aber auch schon die Hoffnung, dass es veränderbar ist, dass man dann aber vielleicht sich dabei Begleitung wünscht. Das muss auch nicht so sein. Es gibt nicht den prototypischen Kunden oder die prototypische Kundin bei uns, aber ich möchte dir jetzt eben so ein vereinheitliches Change-Modell vorstellen und du bewertest natürlich kritisch, ob du das anhand deiner Biografie nachvollziehen kannst oder ob du mit diesen Punkten jetzt erstmal nicht korrespondierst, was ja auch sein kann. Menschen kommen mit unterschiedlichen Motivationen zu uns und das muss ich hier auch nochmal deutlich machen, ne? Okay, oft verorten sich Kunden rückblickend, wenn sie beginnen mit einem Coaching, an dem Punkt kurz nach dem Tiefpunkt, wo sie schon Ausblick halten nach Lösungsansätzen. Wir haben jetzt also über die vierte Phase von 7 gesprochen. Schock, Verdrängung, Frustration und rationale Einsicht und dann die Depression, das Tal der Tränen, aber eben auch der Punkt der emotionalen Akzeptanz. Kommen wir in die 5. Phase. Was passiert da? Das ist die Phase des Experimentierens. Da beginnt das Lernen wieder. Das heißt, Menschen strecken die Fühler wieder aus, ganz vorsichtig aus dem Schneckenhaus, gehen kleine Baby-Steps in Richtung Lösung, erproben sich auf diesem Weg und machen die Erfahrung, das trägt. Ich kann nach vorne gehen, die Schritte sind klein, aber ich bewege mich nach vorne und diese Erfahrungen geben Rückenwind und lassen wachsen. Das ist also die Phase des Experimentierens und wir können das 1:1 nachvollziehen an unseren Kundinnen und Kunden. Manche sind schon an diesem Punkt, andere kommen an diesen Punkt und werden da von uns strukturiert drangeführt mit ganz kleinen bewältigbaren Schritten. Denn es geht natürlich immer darum, dass die Schritte auch in einem Zustand von niedrigem Kompetenzerleben, Ressourcenarmut bewältigbar sind, um sich selbst wieder zu spüren, um auch die eigene Kompetenz wieder zu spüren und das eigene Vermögen, seinen Problemen entgegenzutreten und diese konstruktiv zu lösen, zu bearbeiten. Dazu dienen diese kleinen Schrittchen in der Phase des Experimentierens. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir den Tiefpunkt überwunden haben und wo es so langsam auf die letzte Gerade nach oben geht, die dann auch wirklich stabil nach oben führt. Was kommt nach der Phase des Experimentierens? Das ist die Phase der Erkenntnis für viele, die heißt unterschiedlich in den verschiedenen Phasenmodellen. Es kann sein, das Ausprobieren, Lernen, Decision ist auch oft mit dabei, also einen Entschluss zu treffen, beziehungsweise zu der Erkenntnis darüber, was gut funktioniert. Also die Experimentierphase war ja da, man hat geguckt, was funktioniert für mich. Dann kommt die Erkenntnis, aha, dieses oder jenes funktioniert für mich gut und die Bewertung dieser ganzen Change-Kurve, die Bewertung dieses Tiefpunktes verändert sich an diesem Punkt. Denn man ist jetzt im Grunde schon in einer gewissen Retrospektive und kann sich versöhnen mit diesem Tiefpunkt und auch versöhnen mit diesem Problem, weil man ist jetzt wieder in einem gewissen Kompetenzerleben und sieht, dass auch diese Tiefpunktphase ihre Wichtigkeit hatte. eine wichtige Gelenkstelle im eigenen Leben war, um die Weiche umstellen zu können. Und jetzt hat man schon wieder so viel Kompetenz erleben, dass die Zuversicht da ist, diesen Weg nach oben auch weiter gehen zu können. Kommen wir zur letzten Phase, zur siebten, und das ist die Phase Integration. Was ist damit gemeint? Das ist zum einen die Integration der erfolgreichen neuen Verhaltensweisen, also das, was zaghaft erprobt wurde und sich dann bewiesen hat. Das wird jetzt als neue Gewohnheit in den eigenen Kanon von Verhaltensweisen integriert. Und das ist vor allen Dingen auch Teil des eigenen Selbstbildes geworden. Es ist integriert in das Selbstbild. Ich bin jemand, der zum Beispiel ein Wachstumsmindset hat. Ich bin jemand, der gerne experimentiert. Ich bin jemand, der sich fehlerfreundlich verhält und gut mit seinen eigenen Fehlern umgehen kann, weil es eher Lernprozesse für mich sind. Ich bin jemand, der eine berufliche Krise überwunden hat und daran gewachsen ist. Also es ist weg von diesem Abstreiten, von der Verdrängung, weg von dem Tief, sondern die Geschichte ist Teil der eigenen Biografie geworden und damit ist man versöhnt. Und man kann diese Geschichte dann entsprechend auch versöhnt erzählen, weil man gestärkt daraus hervorgegangen ist. Das ist also der Endpunkt dieser Change-Kurve. Wir sind jetzt am Ende des Ws angelangt, ne? Diese gerade nach oben, die steht für eine wiederhergestellte Wahrnehmung über die eigene Kompetenz. Ja, ich kann was. Ja, ich kann das schaffen. Ich kann bestimmte Dinge vielleicht noch nicht, aber ich habe eine Routine, Dinge zu erlernen. Ich vertraue, dass ich Dinge erlernen kann und dass ich weiter wachse. Im Optimalfall ist das der Punkt, an dem eine Zusammenarbeit dann auch nicht mehr vonnöten ist, weil die Kundin, der Kunde hat sein Tief überwunden und hat zu einer neuen Routine gefunden, die ihn jetzt so stärkt, dass er oder sie alleine weitergehen kann. Jetzt habe ich schon gesagt, ganz viele Kundinnen und Kunden kommen zu uns in dieser Phase des Tiefpunktes beziehungsweise kurz danach. Es gibt aber auch Personen, die kommen kurz vorher zu uns, nämlich noch in der Phase der Frustration. Die sind also raus aus diesem Verdrängungsmodus, sondern haben schon bemerkt, oh, dieses Problem, das geht nicht weg, aber sie sind manchmal noch nicht ganz bereit, sich von ihren eigenen Strategien zu verabschieden. Also sind sie manchmal in so einem Modus des Aktionismus. Sie würden gerne direkt weiter preschen in die Phase des Ausprobierens. Sag mir die richtigen Strategien. Ich bin ready. Ich will umsetzen, 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 damit ja ich jetzt hier vorankomme, ne? Und für mich ist das oft daran beobachtbar, dass jemand mit uns in die Zusammenarbeit startet, eigentlich noch nicht so richtig weiß, wo es hingehen soll, aber eigentlich direkt mit Bewerbungsunterlagen starten möchte. Das heißt, es werden wichtige Reflexionen und Auseinandersetzungen mit den eigenen Bedürfnissen und mit dem eigenen Status quo jetzt erstmal hinten angestellt, weil man will ja sichtbare Ergebnisse. Das heißt, man stürzt sich direkt auf sein LinkedIn-Profil oder die Bewerbungsunterlagen, um dann festzustellen, der Prozess, der läuft ja gar nicht locker von der Hand, sondern es tun sich viele, viele Fragezeichen auf. Ich weiß ja gar nicht so richtig, worauf ich mich jetzt hier bewerbe. Ich bewerbe mich einfach erstmal kreuz und quer. Und weil ich auch innerlich nicht so klar bin, kassiere ich am laufenden Band Absagen. Manchmal kommen Personen auch in die Zusammenarbeit und haben dieses Muster schon erlebt. Also haben sich blind, wütig beworben und nur Absagen kassiert, ohne eigentlich zu wissen, woran das liegt und als was sie denn eigentlich wirklich arbeiten wollen und was sie denn so wirklich brauchen. Und da wurde ein ganz wichtiger Punkt des Prozesses unterschlagen, nämlich wirklich die Auseinandersetzung, die bei vielen Personen mit diesem Tal der Tränen einhergeht. Jetzt muss nicht jede Person durch diesen absoluten Tiefpunkt des Lebens gehen. Ja, das möchte ich auch keinem wünschen. Und es wäre natürlich überhaupt nicht konstruktiv, an dem Punkt zu sagen, dir geht's offensichtlich noch nicht schlecht genug, um von deinen alten Strategien Abstand zu nehmen und dich öffnen zu können für andere, neue Verhaltensweisen, die außerhalb deiner Komfortzone liegen, sondern eigentlich bist du noch an einem Punkt, an dem die Einsicht und Offenheit noch nicht ausreicht. Es wäre natürlich kontraintuitiv, das in einem Coaching zu tun. Das heißt, die Aufgabe ist es, an dem Punkt das Problembewusstsein zu vertiefen, innezuhalten und zu reflektieren über den eigenen Status quo und dann dem Raum zu geben, was da entsteht. Und das ist oft ein ausgeprägter Trauerprozess. Es muss eben nicht bei jedem diese hoffnungslose Depression sein, dieser absolute Tiefpunkt im Leben. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass die Trauer Raum hat. Wenn man die überschlägt und direkt in den Aktionismus verfällt, dann holt einen das ein. Man ist immer wieder in der Schleife von Abstreiten, Verneinung, Ablehnung des Problems. Ach, ich krieg's in den Griff und ich nehme einfach von meinen alten erratischen Strategien nicht Abstand. Es muss das Innehalten sein, das Anschauen auch dessen, was wehtut und dann dieser Trauer Raum zu geben. Und das tut weh. Es geht ganz oft um Trauerprozesse in der beruflichen Neuorientierung und letztlich trägt man da etwas zu Grabe, nämlich die Vision eines Lebensentwurfes, die man vielleicht Jahre oder Jahrzehnte hatte, in die viel reinprojiziert wurde, in die auch viel Zeit, viel Geld, viel Emotion geflossen ist. Und es wäre doch so schön gewesen, wenn das aufgegangen wäre. Das ist Trauer. Es geht offensichtlich so nicht auf. Es gibt jetzt nicht das Happy End im Lehrberuf für viele. Für manche gibt es das ja vielleicht, ne? Aber es ist auf jeden Fall die Abschiednahme von einem Lebensentwurf, der so nicht hat sein sollen. Und im Coaching sprechen wir nicht nur von Events, die so in der Lebensbiografie passiert sind, sondern wir sprechen auch von Non-Events, die passiert sind und ebenso traumatisierende Auswirkungen auf die Psyche haben können, dass etwas nicht passiert ist, dass ein Lebensplan nicht eingetreten ist, dass an bestimmten Schlüsselstellen das Erwünschte nicht da war, vielleicht der Lebenspartner oder die erhoffte Lebenspartnerin oder das Kind, das ausgeblieben ist. Ja, wir sprechen da von Non-Events und die können genauso verheerend und tragisch sein für das Erleben wie Events, wie die Dinge, die passieren. Im Grunde ist es hier eine Trauer um einen Non-Event. Das mit der glücklichen Lehrerin, mit dem glücklichen Lehrer bis zur Pension, das soll wohl so nicht sein. Und hier helfen wirklich Trauerrituale, Abschiedsrituale. Was kann das sein? Das könnte zum Beispiel sein, dass symbolische Gegenstände für das Alte, das verabschiedet wird, gefunden werden und diese Gegenstände werden symbolisch verabschiedet. Vielleicht in einen Fluss geworfen oder verbrannt. Für viele ist es Unterrichtsmaterial, das verbrannt wird. Später vielleicht, wenn man sich dann davon trennen kann. Ne? Wenn man noch im Unterricht ist und es noch braucht, würde ich davon abraten. Aber für viele gehört dazu, dass sie Unterrichtsmaterial in radikalen Reinigungsprozessen entsorgen. Ganz, das ist fast schon so ein Phänomen. Ganz viele Kundinnen und Kunden berichten auch in der Zeit nach dem Coaching, dass sie ihr Leben radikal entrümpeln. Simplify your life. Es wird rausgeschmissen. Und ich bekomme regelmäßig Fotos von leeren Bücherwänden zugeschickt. Von leeren Regalwänden, wo mal die Leitsordner standen, wo mal die Lehrwerke standen. Und ein Teammitglied von uns hat kürzlich privat einen Umzug gemacht und hat die eine Umzugskiste aus seinem Büro fotografiert für uns, die noch übrig geblieben ist. Das Berufsleben in einer Kiste, wo es vorher wahrscheinlich eher 10 waren. Das können Abschiedsrituale sein, also es kann gegenständlich sich verabschiedet werden. Man kann auch etwas niederschreiben, einen Brief, in dem die Trauer zum Ausdruck gebracht wird, das, von dem man sich verabschiedet. Und dieser Brief kann zum Beispiel verabschiedet werden, verbrannt werden, begraben werden, ins Wasser geworfen werden. Wir haben auch eine Kundin, die wohnt in Hamburg, die hat Dinge in die Elbe geschmissen. In den Rhein wird immer wieder was geschmissen. Also ich frage mich schon, wie viele Lehrerbiografien, wie viele Lehrerschicksale schon wortwörtlich den Bach runtergegangen sind. Ja, oder vielmehr in großen Flüssen oder Meeren ertränkt wurden. Alleine um diesem Trauerprozess Raum zu geben. Das ist also ganz wichtig, dass das da sein darf. Und wichtig ist gleichzeitig, dass du in dieser Phase gut für dich sorgst. Also ich möchte dich ermutigen, diese Phase als solche stattfinden zu lassen, sie wahrzunehmen, diese Trauer zu spüren, dieser Trauer vielleicht ritualisiert Raum zu geben und gut für dich zu sorgen. Lass es dir gut gehen, iss gute Sachen, die dir gut tun, verabrede dich mit den richtigen Menschen, die dir gut tun, praktiziere die Alltagsroutinen, die dir gut tun. Du verdienst es in dieser Phase, dass du dich gut um dich selbst kümmerst. Stärken kann dich in dieser Phase der Gedanke, dass sie sein muss, um emotional zu einem Abschluss zu kommen. Sie darf sein und du darfst dich freuen auf das Neue, was auf Basis dessen entstehen kann. Wenn es dann langsam in die Phase des Experimentierens übergeht, dann beobachten wir, dass dann eine gewisse Ungeduld sich manchmal einstellt, wenn sich nicht direkt die richtige Lösung abzeichnet. Da möchte ich dich ermutigen, auch das auszuhalten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass direkt die richtige Lösung dabei ist bei all dem, was du experimentell so probierst. Das gehört dazu. Eine gewisse Trial-and-Error-Routine muss dabei sein. Es hat mit Fehlertoleranz zu tun, die Angst abzulegen, was Falsches zu tun, sondern wirklich in diesen befreiten Experimentiermodus kommen zu können, der erstmal ohne Performance-Druck ist, sondern der vieles erlaubt, damit dann auch Gutes entstehen kann. Und auch diese Phase hat einen ganz wichtigen Stellenwert, denn das eigene Kompetenzerleben steigt dadurch. Man beginnt sich wieder als jemand zu begreifen, der Erfolge einfährt, der kleine Schritte geht und realisiert und der kompetent genug ist, seine Probleme selbst zu lösen und der nicht beim kleinsten Gegenwind wieder in sich zusammenfällt, sondern Fehler oder Irrwege, Lernerfahrungen immer besser versteht zu integrieren, zu verkraften und eben nicht negativ zu bewerten. Und auch in der letzten Phase der Integration, ja, da geht das neue Leben los, da ist man schon mit einem Bein auf dem Absprung und schaut nur noch nach vorne und eifert vielleicht. Auch da darf nochmal innegehalten werden und zurückgeschaut werden auf all das, was geschafft wurde. Also sich selbst zu feiern, sich selbst anzuerkennen für das, was man geleistet hat und seine Erfolge als diese zu würdigen. Das wäre so schade, darüber hinweg zu preschen und das jetzt einfach so in Kauf zu nehmen, dass das halt so war. Also am Ende dieses Prozesses darf man sich wirklich auf die Schulter klopfen und nochmal stolz auf all das zurückschauen, was da war, weil es jetzt zum Teil der eigenen Biografie geworden ist und gut bewältigt wurde. Und vielleicht kann dir unser kleiner Ausflug heute durch dieses 7-Phasen-Modell, durch diese Change-Kurve als diagnostisches Instrument für deinen eigenen Prozess dienen. Vielleicht konntest du dich beim Zuhören auch schon selbst verorten und so voraussehen, welche Schritte dir auf Basis dessen noch bevorstehen. Wenn du dir Begleitung bei deinen nächsten Schritten wünschst, dann geh gerne mit uns ins Gespräch. Den Link zu unserem kostenlosen Erstgespräch findest du wie immer in den Shownotes, aber auch auf unserer Homepage www.isabelprobst.de unter Coaching mit uns arbeiten. Da wirst du dich eintragen können für ein Erstgespräch. Und wer weiß, vielleicht arbeiten wir schon bald zusammen daran, deine berufliche Krise zu einem positiven Ende, zu einer positiven Wendung zu bringen. Dir eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal.